Bills.
Kölsch.
Bills.
Kölsch.
Partnerlausch, der Podcast.
Und da sind wir wieder, diesmal mit Folge 19 von Partnerlausch, der Podcast. Und am Mikrofon begrüßen euch
Leslie Sternfeld,
Robert Pfeffer und wir haben einen Gast aus Ostwestfalen und das ist Christiane Antons. Hallo Christiane.
Hallo, 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 schön euch wieder zu hören.
Sei gegrüßt. Und nachdem es letztes Mal so super gelaufen ist und Spaß gemacht hat mit dir, dachten wir, drehen wir noch eine Runde. Und ein paar Fragen haben wir auch noch. Bist du bereit und geladen und guter Dinge?
Ich bin bereit. Legt los.
Wir haben Standardfragen, Christiane, die wir unseren Gästen stellen. Bist du eine Bauch- oder bist du eine Planschreiberin?
Sowohl als auch. Ich bin erst eine Plan...
Das ist eine sehr eindeutige Antwort.
Ich bin erst eine Planschreiberin und dann eine Bauchschreiberin. Das heißt, bei beiden Büchern war es so, dass ich meinen Plot runtergeschrieben habe, also im Prinzip eine lange Inhaltsangabe, Anfang, Mittelteil, Ende. Dann habe ich auch die Figuren schön ausgearbeitet, also wirklich ja für jede Figur fast einen Lebenslauf angelegt und so weiter. Dann habe ich mir auch kapitelweise in Teilen überlegt, wo soll die Reise hingehen. Dann fange ich an zu schreiben und dann wird vieles anders. Und irgendwann höre ich dann mit dem Planen und dem Notieren komplett auf. Also ich habe bei beiden Büchern dann immer so eine Kapitelübersicht und die geht dann bis zu einem bestimmten Kapitel und dann hört es einfach auf. Weil dann, ja, wenn man so will, entwickeln die Figuren ihr Eigenleben oder ich merke aber auch, funktioniert so nicht, muss ich nochmal drüber nachdenken. Oder ich recherchiere nochmal etwas und die Recherche ergibt dann, dass ich mir Dinge anders vorgestellt habe. So, deswegen beides.
Interessant finde ich die Reihenfolge. Aber verständlich.
Und was inspiriert dich, Pilz? Wie entstehen die Ideen für deine Geschichten? Also egal, ob jetzt Kurzgeschichte oder Buchidee?
Wenn ich jetzt sage, das liegt häufig so in der Luft, dann klingt das sehr allgemein und beliebig, aber es ist so ein bisschen so. Das sind meistens so kleine Fetzen oder kleine Funken, die dann zu einer Geschichte führen können. Also ich kann zum Beispiel über mein erstes Buch sagen, da spielt unter anderem eine Leiche im Altpapiercontainer eine Rolle. Und der Leichenfund im Altpapiercontainer, der war in der Tat eine Schlagzeile. Was ich dann nachher daraus entwickelt habe, hatte dann mit dieser Schlagzeile nichts mehr zu tun. Aber da hat eine Schlagzeile Ausschlag gegeben, eben für eine Geschichte. Und manchmal kann das einfach was sein, was ich sehe oder lese oder ja. So, also das ist einfach so. Aber was vielleicht ein Zentrales, das kann ich glaube ich schon sagen, mir sind die Figuren und ihre Beziehungen unglaublich wichtig. Das kann man einfach auch zusammenfassen unter dem Thema Freundschaft. Ich finde, Freundschaft ist ein ganz tolles Thema, ähnlich wie Heimat. Und ich habe von vornherein bei meinem Schreiben, also bei den Jasmins Kiosk-Büchern, und ich glaube, das wird sich auch nie ändern, den Fokus auf den Figuren gehabt. Und ich würde unglaublich gerne mit diesen drei Frauen, die da meine Hauptfiguren sind, würde ich jederzeit einen Kaffee trinken gehen oder einen Gin, je nach Tageszeit. Und genau, Kaffee abends, Gin morgens für den Kreislauf. Das ist etwas, was glaube ich ganz wesentlich für mein Schreiben ist, das Menschliche und Freundschaft, so diese Themen, das kreist da glaube ich immer so ein bisschen rum.
Ja. Wir haben im letzten, du hast schon wieder die Überleitung geliefert, dass dir so die Figuren wichtig sind. Und da sind wir auch bei einem Punkt, den wir auch schon mal behandelt haben in einem unserer Podcasts, nämlich dann, wenn es um Namen in Geschichten geht. In Yasemins Kiosk ist das ja einmal die Kombination eines türkischen Vornamens mit einem schon ja deutsch klingenden Nachnamen, Novak. Oder hat Novak auch ausländische Wurzeln? Ich weiß es jetzt im Moment gar nicht. Aber ein Name stach jedenfalls für mich bei der Lektüre des Buches total heraus und das war Dorothee Glasbrummel. Das ist ja, dieser Name ist doch wirklich ein Hammer. Also, wie ist dir Dorothee Glasbrummel erschienen?
Glasbrummel ist in der Tat ostwestfälisch und es war mir wichtig.
Ach, echt?
Ja, und es gibt eine wunderbare Seite, die, glaube ich, nicht mehr fortgeführt wird, aber die immer noch besteht. Da kann man ganz viele ostwestfälische Namen finden. Und auf der Seite zum Beispiel war ich auch sehr, sehr lange. Und
hat der Name eine Bedeutung?
Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr sagen. Ich habe ihn nach dem Klang gewählt, weil ich finde, Glasbrummel ist, also Brummel erinnert mich ein bisschen an Hummel und ich liebe Hummeln, finde ich, sind super Tiere. und Glasbrummel ist einfach ein wunderbar, ja, der klingt einfach fantastisch. Und eben dieser ostwestfälische Hauch, weil die Krimis nun mal in Ostwestfalen angesiedelt sind. Ja, und Dorothee ist einfach ein Name, ich finde ihn schön und er sollte der Generation auch angemessen sein, denn Dorothee ist ja die Älteste, sie ist so um die Ende 60, Anfang 70 und da habe ich mir gedacht, das könnte gut passen und diese Kombination Dorothee-Glasbrummel finde ich gut.
Ich habe das auch immer optisch vor Augen, also Dorothee-Glasbrummel, dieser Name, Vorname und Nachname in einem, endet mit einer Schnute. Dunkle Vokale, O und U. Und in der Mitte ist es hell, E und A. Dorothee Glasbrummel. Das finde ich einfach optisch schön, mir das gesprochen vorzustellen, wie aus so einer Schnute der Mund etwas aufgeht und dann wieder zur Schnute zurückkommt. Allein dafür liebe ich diesen Namen.
Du bist also ein sehr visueller Mensch. Das,
ja, das kann man sagen, ja. Ja, ja. Ich stelle mir das sofort so vor. Ich habe dann sofort, ja, nee, schön. Mhm. Wie gehst du eigentlich grundsätzlich bei der Namenswahl vor? Also, da sind ja mehrere Aspekte, hast du schon angesprochen. Das muss zur Figur passen und zur Region natürlich auch. Machst du das aus dem Bauch? Eigentlich wieder dieselbe Frage. Bauch oder tüftelst du ganz lange an den Namen?
Ich tüftel, bis der Bauch sagt, das ist gut.
Ah.
Also das, ich habe auch...
Ist die gleiche Reihenfolge, ne? Plan und dann Bauch.
Ja, lustig, ne? Guck mal, ich lerne noch mal hier auch was über mich selber. Das finde ich auch gerade spannend.
Nichts anderes hatten wir geplant mit diesem Podcast. Ja, schön. Du kannst ja noch was Neues über dich lernen. Nehmen wir mal an, du wärst die Hauptfigur eines Romans. Wie würdest du heißen? Ja, mit so einer Frage hast du nicht gerechnet, wa?
Ich glaube, ich würde gern Charlotte heißen.
Okay, Charlotte. Und wie weiter?
Boah, Nachname. Da müsste ich jetzt in der Tat lange recherchieren.
Glasbrummel.
Weil der Nachname, aber das Charlotte ist ja auch, ist ja schon, ne, bei Namen hat es ja ganz viel auch mit Länge zu tun. Das heißt, nicht im Idealfall, sondern wenn ich dann nach Namen gucke, dann finde ich, muss auch die Länge der Namen passen. Wenn in kurzen Vornamen hast, dann sollte der Nachname vielleicht ein bisschen länger sein oder ich will es vielleicht gar nicht an Länge und Kürze, aber es muss einfach stimmen und das sieht man dann erst, wenn man es kombiniert. Auch vielleicht, ob das eine auf dem Vokal oder Konsonant endet und dann muss man das ja auch laut sagen und dann merkt man, ja, passt oder passt nicht. Hat auch viel dann mit laut aussprechen zu tun, finde ich. Also beim Nachnamen Robert müsste ich jetzt wirklich, also da müssten wir jetzt auflegen, da müsste ich mal so 2-3 Stunden im Netz gucken und dann könnten wir nochmal sprechen.
Mach das einfach, während wir weiter.
Ja, genau. Ich sag jetzt mal und dann, nein. Ja.
Ich finde übrigens, um das noch anzufügen, ich finde übrigens, Leslie, wir sollten diese Frage, wie unser Gast eine, als Hauptfigur eines Romans heißen würde, die sollten wir als Tradition einführen. Ich finde, da kommen immer ganz faszinierende Antworten und irgendwie ist das ganz charmant. Also wir werden uns am Ende natürlich gebührend von Charlotte verabschieden, aber das ist so eine schöne Vorlage.
Ja, damit kann man auch gut anfangen, fällt mir gerade auf.
Oder so.
Ne? Gute Einstiegsfrage. Auch eine Idee. Christiane.
Leslie.
Pilz. hältst du es eigentlich grundsätzlich für wichtig, dass du den Ort selbst kennst, gut kennst, an dem die Geschichte spielt? Oder könntest du auch einen Roman schreiben, der in Rom spielt und du warst bisher nur mal vielleicht in München und bist nicht weitergekommen?
Nee, käme für mich nicht in Frage. Also ich muss den Ort kennen. Kennen kann auch heißen, man recherchiert einfach vor Ort. Das ist natürlich völlig okay und das ist ja auch gang und gäbe. Aber es gibt ja dieses Sprichwort, schreib, was du kennst. Und da finde ich, ist auch schon was dran. Da darf man auch, finde ich, die Leserinnen und Leser nicht unterschätzen. Wenn ich jetzt mir da irgendwas in Rom erspinnen würde und ich wäre noch nie in dieser Stadt gewesen und jemand liest das, der sich dort sehr gut auskennt, ich könnte mir vorstellen, dass das dann einfach nervt, wenn man das liest. Und deswegen würde ich schon sagen, dort, wo es situiert ist, sollte man sich auch auskennen. Das heißt ja aber nicht, also das würde ja auch zu der nächsten Frage führen, muss es konkret situiert sein? Und da wäre meine Antwort nein. Also wenn man jetzt nicht das konkret irgendwo situieren will, dann steht es ja auch einem frei, das in einer erfundenen Umgebung zu machen, die man, wo man vielleicht selber was im Hinterkopf hat oder so, aber die man gar nicht, man muss, gibt's ja genug Bücher, wo das gar nicht genauer thematisiert wird. Und was ich auch finde, die Freiheit habe ich mir auch genommen, ist, meine Krimis sind in Bielefeld angesiedelt und das meiste, was ich da beschreibe, ist auch da. Es gibt aber auch Sachen, die ich dann da so situiert habe und sie sind dort nicht. Mir fällt jetzt allerdings nur eine konkrete Sache da ein, muss ich dazu sagen, aber ja. Also ein bisschen künstlerische Freiheit ist okay.
Leslie, darf ich auch noch antworten auf die Frage? Weil mir ist eben einfach auch noch ein Aspekt gekommen, der mir zu dieser Frage auch eingefallen ist. Ich finde, das Ganze hat etwas mit Gefühl zu tun. Also wenn du als Autor, wenn ich als Autor vor Ort irgendwo gewesen bin und lasse dann dort eine Geschichte stattfinden, dann habe ich ein Gefühl für diesen Ort gekriegt. Und der fließt einfach mit ein. Dieser Ort und das Gefühl, was dazu gehört. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also ich weiß, ich habe mich mal in Stuttgart in die Fußgängerzone gesetzt und habe einfach mir vorgenommen, ich setze mich jetzt 90 Minuten hier hin und schreibe auf, was ich sehe. Und ich habe angefangen, mir Leute vorzustellen und was die wohl machen, wenn die an mir vorbeigehen. Also wie es denen geht und was weiß ich. Hör mal, das war wie eine Explosion im Gehirn von Dingen, die mir an Vorstellungen gekommen sind. Also jetzt nicht im Sinne von, ich habe irgendwas geraucht, ja, sondern mir ist einfach total viel eingefallen. Was sind das für Menschen, die da an dir vorbeigehen und was für Geschichten bringen die mit? Und so hat dieser Ort auch eine Stimmung gekriegt. Also das war jedenfalls was mir so eingefallen ist dazu noch.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt, Robert. Also wirklich, denn, und da sind wir auch, finde ich, wieder beim Stichwort Heimat. Ein Landstrich macht ja auch etwas mit den Menschen, die dort situiert sind. Und jede Stadt, jedes Dorf, jede Region hat eine ganz bestimmte Atmosphäre, absolut. Und das hat dann Auswirkungen auf die Menschen und damit, finde ich, auch auf die Geschichte und auch auf die Glaubwürdigkeit einer Geschichte. Finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und das spürt man nur, wenn man einmal vor Ort war.
Leslie, hast du gemerkt, sie hat mir zugestimmt. Sie hat mir zugestimmt, so ein bisschen Kölsch.
Ich hatte schon drauf gewartet. Ich habe schon gedacht, du hast aufgegeben. Aber ich bin ja froh, dass du noch innerlich lebendig bist.
Ja,
Pilz. Aber Christiane, hast du das gemerkt? Christiane hat schon wieder eine Überleitung gebracht gerade. Ja,
total genial.
Machst du?
Christiane, deine beiden Bücher sind Kriminalliteratur. Und das passt auch zu einer Mitgliedschaft in einer Vereinigung, habe ich gelesen, der du angehörst, die mörderischen Schwestern. Also es ist schon ein cooler Name für eine Vereinigung. Und da ist mir spontan die Frage gekommen, wie viel mörderische Schwester steckt eigentlich in Christiane Antons? Also wenn man dich so kennt, dann, also darf ich sagen, dann, du kommst eigentlich anders rüber. Aber
naja, aber Robert, als die Christiane...
Tell us about the dark side.
Als die Christiane mir die Triangel zurückgegeben hat, ja, da war die gerade gebogen, also von wegen, ja,
oh.
Und angespitzt an beiden Enden.
Soll man lügen, Leslie?
Ja.
Das ist sehr lustig. Ich hatte das Glück, ein paar Lesungen mit meinem zweiten Buch auch absolvieren zu können, trotz dieser... Ich will dieses C-Wort gar nicht mehr sagen.
Ja, wir wissen, was du meinst.
Und da redete ich unter anderem darüber, dass es mir eine unglaubliche Freude beim Schreiben bereitet, die Episoden zu schreiben, die mit meinen Figuren zu tun haben. Also mit meinen drei Frauen und da den Alltag und den deren Ermittlungen und wie sie dann immer näher dem Fall auf die Spur kommen. Und es ist aber so, dass es mir wirklich schwer fällt, aus der Perspektive die des Bösen zu schreiben. Also da ist das manchmal in der Tat so, dass da so eine kleine graue Wolke über meinen Kopf kommt und ich schließe den Schreibtag dann auch gerne damit ab, sozusagen bei meinen Frauen zu enden. Also es gibt eben einmal in beiden Krimis sozusagen einmal die böse Perspektive, wenn man so will, und dann die Perspektive der Frauen. Und das eine fällt mir schon schwerer als das andere, das muss ich sagen. Aber ja, das macht wirklich was dann mit einem. Also das spürt man. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass ich sogenannte Cozy-Krimis schreibe. Das bedeutet, dass der Fokus schon sehr auf den Figuren ist. Und wer jetzt den knallharten Thriller lesen will, der greift besser nicht zu meinem Buch. Denn die Kriminalfälle sind da und hoffentlich auch spannend. Zumindest haben mir das einige bestätigt. Aber ich könnte jetzt nicht die total blutrünstigen Thriller schreiben, voller Gewalt. Das wäre nicht meine Welt. Kann ich auch.
Splatter ist nur, nicht deins.
Nee, kann ich auch nur bedingt lesen, muss ich sagen. Also wenn es mir zu hart wird, dann neige ich immer dazu, das dann ganz schnell zu überlesen. Ich bin ganz gut so im Querlesen und dann ja, mache ich mir so lalalala, so wie wenn man als Kind Sorge hatte, in den Keller zu gehen oder so, dass, wenn mir das zu brutal wird, dann nee.
Aber wo wir gerade bei Cozy Krimis sind, also jetzt mal ein kurzer Exkurs. Kennst du Mord mit Aussicht?
Ja, habe ich letztens mal eine Folge gesehen.
Ja, okay. Und die sollen weitergeführt werden, die Folgen, mit neuen Schauspielern.
Hab ich auch gelesen, ja.
Ich bin entsetzt. Ich habe so gehofft, hier Verbündete in der Empörung finden zu können. Aber gut, wenn du hier nicht so da drin bist, dann schneiden wir das raus.
Es gibt auch noch einige alte, also in Anführungsstrichen alte Schauspieler, gewohnte. Ne? Hier die das Mädel als Polizistin, die ist, glaube ich, weiter mit dabei.
Nee.
Und Herr Zilonka ist dabei
mit der Herrenhandtasche. Herrenhandtaschen sind eine großartige Erfindung. Da kann man seinen Pilz drin transportieren.
Ja,
Chance vertan. Christiane, deine berufliche Zeit gehört dem Westfälischen Literaturbüro in Unna. Und wie beziehungsweise wodurch nehme ich als kulturinteressierter Mensch im Ruhrgebiet von eurem Tun Witterung auf?
Über ganz viele Wege. Also wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram, wir haben eine eigene Website und da bekommt man alle Informationen, die man haben möchte. Und natürlich kannst du auch unsere Newsletter von allen Projekten abonnieren. Und wir haben natürlich auch ganz viele Broschüren und du kannst dich überall eintragen. Und dann schicken wir die Dinge zu. Also wir sind da sehr, finde ich, rührig. Das muss ich schon sagen.
Da können wir sicher auch was verlinken dann bei den Interviewfolgen, die wir gerade mit dir machen.
Total gerne.
So, dann machen wir da mal.
Genau. Ja, wir befinden uns ja trotzdem in einem für die Kultur sehr, sehr schwierigen Zeitraum, jetzt seit März 2020. Und trotzdem hast du im letzten Jahr Lesungen zu deinen Büchern gemacht. Auch das war so ein bisschen ein Thema in unseren früheren Podcasts schon. Wie nimmst du eigentlich bei solchen Veranstaltungen Tuchfühlung zu deinen Zuschauern auf? Also so ganz generell, aber erst recht in Corona-Zeiten.
Ja, also mir ist bei Lesungen wichtig, dass wir alle eine gute Zeit haben. Und wenn wir das schaffen, und da sage ich bewusst wir, denn alleine kann ich das nicht schaffen, dann ist das ganz großartig. Und das ist auch für mich das, was Lesungen und überhaupt Kulturangebote prinzipiell ausmachen. Wenn die Menschen nach Hause gehen und sagen, ich hatte einen richtig guten Abend oder eine gute Stunde und das hat mir einfach Freude bereitet oder ich habe irgendwas mitgenommen, wie immer das auch aussieht, dann ist das ein ganz, ganz großes Geschenk. Und mir persönlich ist es bei meinen Lesungen einfach ein Anliegen, dass wir da gemeinsam Freude haben, dass wir im Idealfall auch mehr als einmal lachen. Ja, auch in Ostwestfalen. Und bisher hat das auch gut geklappt. Ich persönlich liebe es und deshalb halte ich es auch so, wenn man auf Lesungen eine gute Mischung bekommt aus Textstellen, also wo so ein bisschen gelesen wird und dann aber auch immer zwischendurch erzählt wird. Und so gestalte ich das auch. Das heißt, ich stelle meine Figuren vor und auch den Fall, in dem ich eben bestimmte Textstellen aussuche. Und zwischen diesen Textstellen erzähle ich immer etwas, was mit meinem Schreiben zu tun hat, was mit den Figuren zu tun hat, was mit Inspiration oder Recherche zu tun hat, eben sozusagen mit dem Prozess, der dann mit diesem Buch geendet hat. Und damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Und dann kommt man auch nachher noch im Idealfall beim Signieren zum Beispiel ins Gespräch oder nach den Lesungen. Und das finde ich immer ganz wunderbar. Zu Corona-Zeiten ist das natürlich schwieriger. Ich hatte eben das Glück, dass ich Outdoor-Lesungen machen konnte, aber man kann natürlich dann nicht mehr diesen direkten Kontakt haben. Ich persönlich hatte keine einzige digitale Lesung. Das ist in der Tat etwas, womit ich noch keine Erfahrungen habe. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich weiß, dass das, dass es im Moment ja überhaupt gar nicht anders geht. Es ist für mich aber kein gleichwertiger Ersatz. Also es sind eben diese wirklichen Begegnungen, die dem Ganzen das Tolle verleihen. Und es ist wunderbar, dass es diese digitalen Lösungen gibt, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist für mich persönlich nicht dasselbe.
Aber es klingt so, als wenn du es wirklich gern machst. Also du hast geschrieben, wie du es machst, aber ich meine auch rausgehört zu haben, das machst
total.
Du wirklich gern. Ja.
Ich liebe das unglaublich. Das macht mir eine unglaubliche Freude, mit den Leserinnen und Lesern dann auch in Kontakt zu kommen. Und ich finde es so schön, wenn wir da eine gute Zeit haben. Ich mache das gerne. Ich mache auch das Lesen einfach gerne. Das ist vielleicht auch meiner Radiozeit geschuldet. Ich verleihe den Figuren gerne, ich hauche denen gerne Leben ein sozusagen und bemühe mich da auch eben deren Sprachduktus dann auch entsprechend rüberzubringen. Also Yasemin spricht natürlich ganz anders als Dorothee. Und da gebe ich mir auch große Mühe, das eben entsprechend zu gestalten. Und mir macht schon die Vorbereitung viel Freude. Und dann da gemeinsam mit den Menschen einfach eine gute Zeit zu verbringen, finde ich, ist Gold wert. Und wenn denen das was gibt, dann finde ich das ganz wunderbar. Und mir gibt es auch jedes Mal sehr, sehr viel. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Mein Name ist Dorothee Glasbommel. Ja.
Wie sprechen denn die beiden? Also würde ich jetzt gerne kurz.
Naja, Dorothee ist ja, guck mal, die ist Ende 60, Anfang 70 und Dorothee ist eine sehr, auch wenn die ihr Päckchen zu tragen hat. Dorothee, das kann ich sagen, die verlässt zum Beispiel ihre Wohnung nicht, schon seit vielen, vielen Jahren. Und trotz allem ist das eine unglaublich lebenslustige, positive Frau. Und das spürt man und herzlich. Die hat eine Herzlichkeit und so spricht sie auch und ist aber natürlich mit ihren Ende 60, Anfang 70 eben sehr, ja, gesettelt, klar. Dann hat sie als, sie ist als freie Übersetzerin tätig, also übersetzt Bücher und ist eben entsprechend, ja, gebildet, wenn man so will. Und ist auch
Beispiel,
so häufig
ich
so dieser Hunde
Pol. Ich will das einmal hören.
Das kann ich nicht ohne. Nee, da müsste ich lesen, aber ich habe hier leider gerade nichts davor. Also ich muss mich dann wirklich da reinlesen. Ich kann das nicht, das kann ich so nicht. Echt nicht. Da kommt in der Tat, hätte da was gesagt, hätte ich hier 30 Sekunden vorbereitet. Da kommt in der Tat dieser Planungsmensch in mir hoch. Also, nee, für so eine Lesung, da will ich vorbereitet sein, damit ich das gut mache. Und Yasemin ist natürlich, die ist jung, die ist im ersten Buch, ist die 22, die trägt ihr Herz auf der Zunge, ich liebe die. Und die haut da auch manchmal dann einen raus. Und das klingt natürlich dann ganz anders.
Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass Yasemin so alt ist wie du. Das finde ich ein
erstaunlich. Oh, was schön. Made my day.
Ja. Vielleicht.
Aber ich habe eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Videolesungen, die finden ja meistens vor einer Bücherbahn statt. Ist nicht sehr einfallsreich, aber passt irgendwie immer. Und als ich das jetzt aufgenommen habe, ich habe mir schon überlegt, vor welchen Büchern will ich gesehen werden? Christiane, vor welchen Büchern würdest du denn da sitzen, wenn du da säßest?
Wenn ich aus meinen eigenen Büchern lese.
Ach so, ja gut.
Nein, er will wissen, was bei dir zu Hause im Bücherschrank steht, was man hinter dir sehen würde.
Ach so, okay. Das war so ganz subtil gefragt, ne? Dafür hat es bei mir gerade nicht gereicht. Okay.
Er ist manchmal so, verzeih es ihm einfach.
Das ist völlig in Ordnung. Wir sind hier in Ostwestfalen eher direkt, Leslie, also hau raus, ne?
Liefte.
So.
Komm, Butter bei die Fische.
Ja. Damit kann ich arbeiten. Doch.
Nicht lang schnacken, Schwurbel, Kopf in den Nacken.
Schwurbel. Nein. Ich lese querbeet in der Tat. Ich kann dir gerne ein paar Bücher nennen, die ich, die sozusagen in meinem Kopf für oder in meinem Herzen für lange Zeit geblieben sind. Vielleicht ganz aktuell aus dem vergangenen Jahr, was da mein Highlight war, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecky. Finde ich, ist ein ganz tolles Buch. Hat mich sehr berührt, weil der Schwerpunkt eben auf diesen Figuren, die dort der Mittelpunkt sind, liegt. Also diese Figuren sind so liebevoll und so gut entwickelt einfach. Und bei Mariana Lecky, also bei dem Buch, habe ich es dann so gemacht, und das mache ich selten, muss ich sagen. Da habe ich mir dann ihre beiden anderen Bücher, die sie vorher geschrieben hat, gleich gekauft und habe die dann gelesen. Und weil ich so begeistert war. Also was man von hier aus sehen kann, war im letzten Jahr mein Highlight. Mhm. Und ansonsten lese ich wirklich, ich lese auch gerne mal, natürlich lese ich auch gerne mal einen Krimi. Ich lese aber auch gerne, was ich durchs Literaturstudium eben kennengelernt habe. Ich fand Texte von Virginia Woolf wahnsinnig großartig. Im Moment habe ich hier eine fette Biografie von Susan Sontag liegen. aber wirklich querbeet. Also es gibt kein Genre, vor dem ich mich irgendwie scheuen würde, bis eben auf, also wie gesagt, ich brauche es nicht zu brutal, dafür bin ich dann zu weich. Mhm. Und aber ansonsten und
Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen, was man von hier aus sehen kann, als Buchtipp mit auf und packen das in die Shownotes unter der Folge.
Gerne.
Christiane, ich muss ja noch sagen, für eine Sache bin ich dir wirklich, wirklich sehr dankbar. In der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast hast du mit uns, und da bin ich wieder mal bei deiner Webseite, du hast mit uns deine Obsessionen geteilt. Käsekuchen, ja. Marzipan-Schokolade und schöne Schuhe.
Ja.
Und was sagst du eigentlich dazu, dass wir uns zu zwei Dritteln sehr ähnlich sind?
Ist das eine Drittel Kölsch und Pilz, oder?
Uh-huh. Nee, Schuhe und Marzipan ist wahrscheinlich die Schnittmenge.
So, genau, da weiß er doch. Nein, also tatsächlich, ich fühlte mich so warm eingehüllt in die Gemeinsamkeit Käsekuchen und Marzipanschokolade, mit den Schuhen gut zugegeben, aber das, ja, aber das auch nur am Rande. Mir ging es eigentlich noch um was anderes. Du musst bitte noch was von deiner Homepage auflösen. Und zwar, wenn man christianeantons.de aufruft, dann sieht man als erstes ein Bild. Und zwar in voller Größe. Ich muss das für unsere Zuhörer mal beschreiben, denn das Bild gibt einem, ja, sie lacht schon, ja, zu Recht, zu Recht. Das Bild gibt einem jede Menge Anregungen und Fragen. Und zwar fragt man sich direkt, was ist das für so eine Aussage? Das Bild zeigt einen Weg, man kann ihn als Fußweg bezeichnen, der ist direkt vorne an im Bild, aber mit einer Schranke versperrt. Rechts daneben befindet sich auch sogar noch ein Schild und dieses Schild verbietet klar, dass man als Fußgänger hier weitergehen darf und die Schranke ist ja auch unten. Frau Antons befindet sich auf diesem Bild direkt, Achtung, hinter der Schranke und sie geht erkennbar vom Fotografen weg. Also eigentlich verbotswidrig den besagten Fußweg weitergehend. Und im Hintergrund sieht man dann noch eine Sportanlage und ein Feld, sowas in der Art. So, und jetzt, was ist die Botschaft von diesem Bild? Was willst du uns sagen, wenn du hier entgegen dem Verbot ganz offensichtlich doch die Schranke überwunden hast und weitergehst?
Ich fand das damals so absurd. Dieses Bild, das kann ich sagen, das ist in der Nähe von der Uni entstanden, da irgendwo ja in der Ecke. Und ich weiß gar nicht, ob das heute da noch so ist, wie es jetzt hier so aussieht. Dieses Schild und diese Schranke, ergab überhaupt keinen Sinn. Man sieht da diesen Kieselweg, den kann man entlang gehen und dann endet der hinten auf einer ganz normalen geteerten Straße. Völlig absurd. Und dann habe ich gedacht, was wollen die denn damit? Also, und jetzt soll ich hier nicht lang gehen? Und dann kommt so ein bisschen dieser
Trotz. Die können mich doch mal.
So. Also ich kann ja aber noch selber, also ich kann selbstständig irgendwie dann doch meinen Grips anschalten. Und ja, da mag jetzt dieses Schild stehen. Aber liebe Leute, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und deshalb werde ich da jetzt diesen Weg entlang gehen. Es gibt ich habe mal so ein Bild gesehen im Internet, da war das irgendwo, war so ein Schild, da stand No Dogs Allowed oder so und direkt darunter platzierte sich dann so ein Hund. Das fand ich auch ganz, ganz, ganz klasse. Also wenn du nach einem wirklichen Sinn dahinter fragst, in dem Moment fand ich es einfach nur richtig lustig. Und das war meine Motivation, dieses Foto zu machen, weil ich es wirklich lustig finde. Und ein ganz bisschen steckt auch drin, dass man die Dinge durchaus noch mal selber hinterfragen sollte. Also ich finde, das ist auch manchmal so ein bisschen ja, so eine typisch deutsche Mentalität. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Aber so dieses, dürfen Sie das? Sie dürfen doch jetzt hier gar nicht lang gehen. Ja, aber wieso? Da ist doch wirklich gar nichts. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, aber da ist dieses Schild. Nein.
Wer hier weiterläuft, wird mit Kölsch bestraft.
Ja, es gibt diesen. Okay, wenn das da gestanden hätte, Leslie, das wäre was völlig anderes gewesen. Ne? Das hätte ich ja dann. Ja,
da hätte sie dich auch an die Regeln.
Dann hätte sie eins genommen und es mit Genuss getrunken. So.
Ja, Kölsch ist lecker für einige. Nein, in Köln ist Kölsch lecker. Wir haben uns einfach gefragt, ob da vielleicht hinter diesem Bild auch etwas, eine Andeutung hintersteckt, was Christiane Antons, ja, wie sie mit Plänen und Zielen für die Zukunft umgeht. Hast du Pläne und Ziele für die Zukunft, vielleicht schreiberischer Art, ein neues Projekt, ein Buch?
Ja, also das hat nichts mit dem Bild zu tun, das bezieht sich darauf gar nicht, aber na klar habe ich Pläne. Einer meiner großen Pläne ist weiterschreiben, immer weiterschreiben und im Idealfall das, was ich schreibe, natürlich auch weiter veröffentlichen. Das heißt zum einen, ich würde gerne auch noch eine Fortsetzung von Yasemins Kiosk schreiben, das ist nicht ausgeschlossen, dass die drei Frauen nochmal ein drittes Mal einen weiteren Fall lösen, weil ich die einfach unglaublich gerne mag und noch gerne mit denen ein bisschen Zeit verbringen würde. Das ist so der eine Wunsch. Dann ist es in der Tat so, dass ich im letzten Jahr an einem Buch geschrieben habe, was kein Krimi ist und was nichts mit diesen Figuren Ja, stimmt nicht ganz, wenn ich da ein bisschen spoilern darf. Aber im Prinzip, es sind andere Hauptfiguren. Mhm. Und dieses Buch würde ich auch gerne veröffentlichen. Aber ob das klappt, kann ich noch gar nicht sagen. Also da bin ich im Moment wirklich ganz klar am Gucken, ob es da die Möglichkeit gibt, das zu veröffentlichen. Und das wäre kein Krimi. Wesentlich ist für mich, weiter zu schreiben. Aus zwei Gründen. Schreiben macht mich sehr glücklich. Ich finde das ganz toll. Und natürlich gibt es auch die Momente, wo ich es ganz schrecklich finde, wenn ich nicht weiterkomme und dann mich leider in den Tisch beißen muss, weil es einfach gerade nicht funktioniert. Diese Momente gibt es natürlich auch. Aber ich rede von dem großen Ganzen.
Ja, ja, ja.
Und das macht mich wahnsinnig glücklich. Und ich liebe auch diesen Moment, den gibt es eben auch manchmal, natürlich zu selten, wo man wirklich in so einen Flow kommt. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich habe für mich verstanden, dass ich dieses Kreative in meinem Leben brauche. Absolut. Und das soll auch jetzt, wo es so da ist, auch unbedingt seinen Stellenwert behalten. Das sind meine Pläne. Ja, das ist der eine Grund. Und der andere Grund, den habe ich jetzt gerade vergessen, weil ich schon wieder so viel geredet habe. Das ist unglaublich. Ja. Aber schreiben, weiterschreiben.
Ja, das klingt gut. Wenn ich Yasemins Kiosk auch mit den Figuren wieder, wäre das nicht auch ein guter Filmstoff oder für eine
Absolut.
Serie?
Absolut. Ich stimme zu. Na, was soll ich dazu sagen? Also,
ja, Sie können
nein,
ja nicht üben.
Ja, also ich sag das ganz ehrlich, ich finde diese drei Frauen super. Ich finde, die würden sich auch hervorragend eignen, um sie zu verfilmen. Ich
sag mal Besetzung.
Ich finde, es gibt zu wenig. Es gibt zu wenig. Ich wusste, du würdest die Frage stellen. Da fällt mir jetzt so schnell niemand ein. Aber ich finde, es gibt auch nicht genug Filme über Bielefeld. Also das fände ich super. Von mir aus gerne verfilmen.
Wir nehmen das dann mal als Appell an die entsprechenden Stellen hier mal auf und naja, hier hat es angefangen.
Wir schreiben die einfach an. Wir schreiben die einfach an und dann leiten wir Anfragen, Rückfragen, die kommen, leiten wir einfach direkt an dich weiter. Ne?
Wunderbar, wunderbar.
So machen wir es. Ja, Leslie, also mich treibt noch eine Frage an, die habe ich vorhin vergessen zu stellen. Muss ich einfach noch, sonst bleibt das im Raum und dann weiß ich, dann kann ich
Kannst
jetzt
nicht schlafen
und so. Ne?
Sternzeichen Widder, Robert.
Ach so, nein, das wollte ich gar nicht wissen. Was ich wissen wollte, als du vorhin vom Badminton sprachst, ich bin ja auch ein alter Badmintonspieler, Klammer auf, gewesen, Klammer
Stimmt,
zu.
Stimmt, ich erinnere
und,
mich, ja.
Ja, ich habe viele, viele Jahre selber gespielt. Und
Trainer warst du auch,
kann
ne?
den Sport auch immer noch. Trainer bin ich auch gewesen, richtig. Und insofern, mich interessiert, also mal davon abgesehen, dass ich es mega finde, deine Begeisterung für Mannschaftssportarten teile ich ja, aber ich finde vor allen Dingen es mega, dass es beim Badminton möglich ist, dass Männer und Frauen zusammen in einer Mannschaft spielen. Und habe ich gerade bei Frauen immer ein großes Interesse daran, den Charakter rauszufinden, den ihr Spiel ausmacht. Bist du eher eine Einzel- oder eine Mixed-Spielerin?
Ich war früher Einzelspielerin, als ich jung war. Und heute bin ich eher eine Mixed-Spielerin. Heute bin ich eine Einzel- und eine Mix-Spielerin. Ich finde beim Einzel ganz wunderbar, also das ist vielleicht wirklich in der Tat so eine Entwicklung gewesen. Ich beim Einzel, ich kann das gar nicht so gut in Worte fassen. Ich finde, beides hat einen immensen Reiz. Ich liebe am Mixed wie kann ich das am besten beschreiben? Also da muss das Zusammenspiel mit dem Partner ja funktionieren. Ne? Das hat ganz viel mit Laufwegen zu tun und so weiter. Mhm. Das finde ich ist eine hohe Kunst, also genauso wie beim Doppel dann. Das ist eine hohe Kunst und das fasziniert mich und da arbeite ich gerne dran und das finde ich toll. Und dann hat man eben diesen Faktor des gemeinsamen Gewinnens oder gemeinsamen Verlierens. Und beim Einzel wiederum finde ich hat auch seinen Reiz, weil du bist auf dich alleine gestellt und du musst das Ding rocken, ja, oder im Zweifel eben leider nicht. Aber auch das finde ich macht Spaß und dann musst du ja eine ganz andere Taktik an den Tag legen, als wenn du mit jemandem zusammenspielst. Und deswegen hat beides einen unglaublichen Reiz. Und früher habe ich mehr Einzel gespielt, heute spiele ich mehr Mixed, hat aber auch sicherlich mit mangelnder Kondition ein Stück weit so zu tun. Aber ich spiele beides nach wie vor gerne.
Ich habe also auch schon mal Federball gespielt.
Ja, ach komm, damit reizt du mich jetzt nicht. Da, auf den Zug springe ich nicht drauf. Da springe ich nicht drauf. Weißt du, früher, da habe ich die Menschen, die das so gesagt haben, die habe ich dann immer eingeladen, mal, ach komm, dann lass uns doch mal eine Stunde Badminton spielen. Mhm. Und dann
der Herr Sternfeld ist ja, ja, Entschuldigung.
Ja, nee, alles gut.
Der Herr Sternfeld ist ja übrigens auch ein ganz hervorragender Boccia-Spieler.
Oh, jetzt kommt die Geschichte. Nee, ja,
nein,
ja, ich spiele schon, aber ist, ja, der Robert hat mich einmal geschlagen und sagen wir mal auch ohne Training. Und aber gut, das will jetzt eigentlich gar keiner hier.
Nein, ich finde, ich habe die Frage vor allen Dingen in einem Punkt gestellt an die Christiane, weil Mannschaftssportart, ich finde, und damit schwenken wir jetzt sozusagen auf die Zielgerade ein, ich finde, wir haben hier auch ein ganz wunderbares Mixed und ein ganz wunderbares Mannschaftsgefüge hingelegt in diesem virtuellen Studio hier zwischen Ostwestfalen im Ruhrgebiet und dem Rheinland. Und ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, wir könnten noch Ewigkeiten weitersprechen, oder?
Leslie schweigt.
Herr Sternfeld?
Ja, das ist, ich schreibe mir gerade die nächsten Fragen auf.
Ja, gut. Dann mach das einfach so, dann geh du doch aus der Leitung und dann mache ich mit Christiane einfach so noch ein bisschen weiter. So,
dann macht ihr noch ein bisschen da. Wenn ich aus der Leitung gehe, dann seid ihr nämlich auch raus, weil ich hier die Zentralleitung. Aber nun gut, Christiane, meinst du, dass dein Verlag, wenn er das hört, was wir hier zusammen gesprochen haben, meinst du, dass der dir den Vertrag kündigt oder meinst du, die finden das okay dann so?
Ich glaube, die finden das okay.
Ja, haben auch keine andere Wahl. War jedenfalls ein tolles Gespräch. Es lief doch wunderbar harmonisch, flüssig. Es war sehr informativ. Vielen Dank, dass du das mit uns so durchgezogen hast. Klasse.
Ich danke euch. Mir hat das sehr, sehr viel Freude gemacht. Ihr habt es einem sehr einfach gemacht.
So soll es sein.
Oh, das ist, ja, das nehmen wir als Kompliment mal mit.
Und freuen uns auf unsere nächste Folge, die Nummer 20. Und das Thema wird dann lauten, heul doch, Emotionen in Geschichten. Ja, so wird es dann weitergehen in 2 Wochen. Leider ohne Christiane Antons.
Ja, ja, leider.
Das macht uns auch ein bisschen... aber ja, das Leben muss...
Das ist eine ganz komische Aussicht. Ich habe mich schon so dran gewöhnt.
Ich habe mir jetzt
Christiane, kannst du dir gelegentliche Engagements vorstellen noch wieder bei uns hier bei Partner?
Nee, wisst ihr, was ich gedacht habe? Wenn dieses C-Wort nicht mehr so eine Rolle spielt, dann treffen wir uns irgendwo mal in der Mitte mit einem Kölsch und einem Pilz und dann können wir ja nochmal schnacken und haben eine gute Zeit.
Super Idee. Also das halten wir auf jeden Fall fest, auch wenn es noch nicht genau zu beziffern ist, mit Kölsch, mit Pilz und mit...
stimmt, die ist auch mit dabei, absolut.
Und diese Zeit wird kommen.
Kreise.
Ja.
Das ist eine schöne Aussicht.
Aber in 2 Wochen wird es noch nicht so sein und wir hoffen, ihr habt dann etwas Spaß, uns zuzuhören. Und bis dahin sagen wir dann Tschüss aus Witten.
Tschö aus Bergisch Gladbach.
Tschüss aus Ostwestfalen.
Partnerlausch, der Podcast.
Gut, aber hier ist das mit dem Ende so okay jetzt, Leslie? Was denkst du?
Können wir noch einen gemeinsamen Lacher produzieren? Pilz! Nee, das hat nicht geklappt.